Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Vor einem halben Jahr, Mitte März, wurde in Deutschland der Lockdown verhängt. Denn das Coronavirus breitete sich aus. Die Folgen: Kontaktsperren, Kurzarbeit, Homeoffice, Homeschooling, Verbote für Kino, Theater, Restaurant. Die Aha-Regel wurde zum Ritual. Alltagsmaske, Hygiene, Abstand. Jetzt steigen die Zahlen wieder und wir wollen heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit Ihnen und unseren Gästen nach vorne blicken, aber vor allen Dingen auch auf diese 6 Monate zurück und haben deshalb die Psychologin Dr. Elisabeth Raffauf eingeladen, die uns aus Köln zugeschaltet ist. Schönen guten Morgen, Frau Raffauf. Guten
Morgen, Frau Steinhauer. Doktor bin ich leider noch nicht.
Das werden Sie nach dieser Sendung. Und bei mir im Studio ist Dr. Patrick. Der ist wirklich ein Doktor. Patrick Larscheid, Amtsarzt und Leiter des Gesundheitsamtes in Berlin-Reinickendorf. Herzlich willkommen, Herr Larscheid.
Hallo, guten Morgen.
Danke, dass Sie beide sich Zeit nehmen für unsere Hörerinnen und Hörer, von denen ich gerne erfahren würde, wie Sie durch dieses halbe Jahr gekommen sind. Wie stark hat Corona Ihren Alltag beeinflusst und wie gehen Sie jetzt damit um? Haben Sie Ihren Job behalten oder machen Sie sich Sorgen um Ihre Existenz? Fühlen Sie sich gut genug unterstützt und haben Sie vielleicht sogar selber Nachbarschaftshilfen initiiert? Welche guten und möglicherweise auch überraschenden Erfahrungen haben Sie gemacht? Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns von Ihrer persönlichen Corona-Zeit unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Über ein halbes Jahr Corona, also über eine Zeit, die für uns alle weltweit neu war und ist. Frau Raffauf, welche Spuren hat dieses halbe Jahr bei Ihnen hinterlassen?
Also zunächst mal war das bei mir so, dass ich so das Gefühl hatte, ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, ach du Schande, es ist ja Corona. Also es ist so eine Glocke, die man immer noch irgendwie spürt. Und ja, in der Praxis war es so, ich wusste nicht genau, wie gehe ich jetzt mit den Leuten um, können die zu mir kommen. Und habe ich so geguckt, wer kommt und habe gedacht, so bei manchen, wo es nicht so ganz wichtig ist, die können vielleicht erstmal auf jeden Fall über Zoom oder über irgendein anderes digitalen Kanal irgendwie, kann ich mit denen sprechen. Und dann habe ich festgestellt, dass manche gesagt haben, ich habe zu Hause gar keinen ruhigen Ort, ich kann das nicht machen. Und manche, die haben sich ganz toll eingeigelt und waren sehr vorsichtig. Und mit manchen ging das gut. Und dann hat es irgendwann eine Zeit gegeben, nach ein paar Wochen, wo dann so ein Sturm plötzlich kam, wo man das Gefühl hatte, so jetzt rufen alle an, jetzt wollen alle Kontakt. Aber ich habe viel mehr über Skype oder Zoom oder sowas gemacht als vorher.
Also viel mehr telefonische Beratung,
genau,
als von Angesicht zu Angesicht.
Ja, genau. Und ja, privat, ich hatte einen Sohn, der war in Kanada und dann war der da an der Universität in einem Labor und dann war plötzlich alles zu. Also der konnte nicht weiter seine Studie machen, konnte auch keine Leute kennenlernen und war dann da ziemlich alleine. Mhm. Und dann wurde der Flug abgesagt, dann kam er auch nicht zurück erstmal. Und dann hat er sich irgendwann, aber konnte er dann doch zurückfliegen und sagte, ich war quasi der Einzige auf dem Flughafen in Toronto oder in Vancouver. Also es war schon sehr gespenstisch. Und dann kam er bei uns 2 Wochen in Quarantäne. Und dann ist er nach Berlin gegangen und hatte das Gefühl, überall sind die Türen zu.
Ja.
Ich kann gar nicht jobben, kriege kein Praktikum.
Was für ein Praktikum hätte er haben wollen?
Ja, er hätte gerne was Politisches gemacht. Und das war alles gar nicht möglich. Also es wurde alles abgesagt. Also für viele junge Leute war das ja wirklich, die wollten loslegen und dann sind die sozusagen vor Wände gerannt. Das war schon wirklich sehr frustrierend. Und da wurde die Frustrationstoleranz wirklich auf eine große Probe gestellt und wird es zum Teil ja auch immer noch.
Wie sieht das aus mit der Frustrationstoleranz bei Ihren Eltern, so sie denn noch leben? Also sind das Pflegefälle oder sind die zu Hause? Können sie
Meine Mutter lebt, die ist 95,
wow.
Die ist dement und die hat das natürlich gar nicht verstanden.
Ja.
Und am Anfang haben wir sie nicht besucht und irgendwann habe ich gesagt, so ich komme jetzt, sie hat zum Glück einen Garten und gehe nur durch in den Garten, sodass wir mit Abstand sitzen können und Kaffee trinken können, dass sie mich sehen kann. Und das haben wir dann nach ein paar Wochen, habe ich das dann eingeführt. Sie wohnt auch nicht in Köln, sondern etwas weiter weg. Und es war für sie ganz schwer zu verstehen. Sie ist zum Glück ein sehr geduldiger Mensch. Sie fragte dann immer, wann kommst du denn mal? Und das war natürlich schwierig, ihr das zu erklären, weil sie es im nächsten Moment wieder vergessen hatte.
Herr Larscheid, wie war das bei Ihnen? Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie gemacht?
Naja, tatsächlich ist es so, dass ich, meine Frau auch, die ist auch Ärztin, auch in dem Bereich weitestgehend tätig, erstmal viel zu tun hatten und für uns sich deshalb so bei der Arbeit ganz wenig veränderte. Privat waren wir natürlich von den selbst geforderten Einschränkungen auch betroffen. Und was uns besonders belastet hat ab einem bestimmten Zeitpunkt, war, dass wir außerhalb der Arbeit überhaupt keine sozialen Kontakte mehr hatten. Keine Freunde mehr gesehen, die großen Kinder konnten nicht mehr nach Hause kommen und alles nur telefonisch und alles per Videokonferenz oder sonst wie zu machen, ist nichts, was uns wirklich befriedigt hat. Und das wurde irgendwann sehr, sehr anstrengend. Dabei war es so, es ging uns im Verhältnis zu anderen ja noch großartig. Wir haben weitergearbeitet. Wir haben keine Sorgen gehabt, was Kinderbetreuung angeht, weil wir beide, wie es so schön mittlerweile heißt, systemrelevant sind. Mhm. Aber es war so, dass das ja kein normales Leben mehr war. Das galt auch für uns.
Welche Folgen hat das, dass man sich zum Beispiel nicht umarmen kann, dass man die Kinder nicht mal drücken kann, denen kein Küsschen geben kann?
Ja, es ist dem Menschen fremd, würde ich sagen. Und also einem normal fühlenden Menschen fehlt einfach etwas. Es ist der normale Umgang, den wir haben, den wir auch wieder zurückhaben wollen. Das macht uns ja als Menschen aus, dass wir einander nahe sind. Und das fehlt furchtbar. Es fehlt mir mittlerweile sogar, unsympathischen Menschen die Hand zu geben. Ich hätte es nicht gedacht, dass es eintritt.
Das ist der Zustand, den man selten hat.
Ja, also es ist auf Dauer etwas, was wirklich lebensfremd ist, was wir im Moment erleben.
An welchem Punkt stehen wir denn überhaupt aktuell? Also wenn man sich das jetzt im Hinblick auf das Virus anguckt.
Tja, das ist wirklich zum jetzigen Zeitpunkt eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, weil die Situation in Deutschland ja immer noch im europaweiten Vergleich einigermaßen angenehm ist. Aber wir sehen jetzt ein Phänomen, was uns total irritiert, nämlich, dass es eine ziemlich gut definierte Gruppe gibt. Das sind, ich sag's mal platt, die jungen Leute, die sich um nichts mehr scheren. Und sie sind es, die die Infektion treiben im Moment. Sie sind es auch, die typische junge Leute Ereignisse haben, Infektionsereignisse. Also sie machen irgendwelche Partys, treffen sich mit 100 Leuten in einer Wohnung oder gehen in irgendein leerstehendes Industriegebäude, wo im Grunde genommen wie in einem Club dann gefeiert wird zusammen. Das ist es tatsächlich, was die Infektion antreibt. Und das, was wir anfangs gesehen haben, dass auch in medizinischen Einrichtungen eine Menge los ist, das ist im Moment eigentlich überhaupt nicht der Fall. Das besorgt uns sehr, weil wir merken, da ist überhaupt kein Zugang zu dieser Gruppe.
Wie könnte man den kriegen, Frau Raff, auf? Also wenn so ein Jugendlicher vor oder so eine Hunderterschaft Jugendliche vor einem steht und sagt, wir haben da jetzt aber Bock zu und Corona gibt's nicht und ist uns piep egal, wir wollen Party machen.
Ja, erstmal ins Gespräch gehen und erstmal hören. Ich meine, das, was die Jugendlichen wollen, das ist ja einfach Teil der Jugend. Das ist erstmal ganz normal und ihnen nicht vorzuwerfen. Und dann ist es wichtig, ins Gespräch zu gehen und zu gucken, findet man einen Weg? Also kann man sie mit einbeziehen? Wenn man einfach nur verbietet und nicht in Kontakt geht, dann ist es natürlich das Risiko viel größer, dass dann einfach auch Rebellion stattfindet, die ganz normal ist, als wenn man sagt, okay, wie können wir es denn machen? Gibt es irgendwie einen Mittelweg? Also kann man irgendwas dazwischen, zwischen alles oder nichts finden? Und habt ihr auch Ideen dazu, wie ihr das machen könnt? Und wir können vielleicht auch was anbieten.
Wie könnte dieses Einbeziehen denn aussehen, Herr Larscheid? Sie haben ja nun Kinder. Sie wissen, wie die ticken.
Ich glaube auch, dass über Vernunft wenig geht. Mhm. Ja. Und natürlich merken die jungen Leute auch besser als wir Älteren, wo die Widersprüche sind. Also es gibt ja auch in unserem Alltag eine Menge Sachen, die man als absurd empfinden kann. Und sie sind es auch. Ja. Also zum Beispiel diese Flächendesinfektionsorgien, die überhaupt keine Bedeutung haben für die Unterbrechung der Infektion. Das Problem ist, dass das jugendtypische Verhalten eines ist, wo kaum Kompromisse denkbar sind. Also friedliches Clubleben wird es nicht geben im Sinne des Infektionsschutzes. Das ist etwas, wo wir gar nichts anbieten können und das ist genau unser Problem. Und wir wissen auch, dass sich ein halbes Jahr, wenn man 25 ist, furchtbar lang anfühlen kann. Tatsächlich sehe ich da wenig Lösungsmöglichkeiten, wie man es kanalisiert. Klar ist, dass junge Menschen immer machen, was sie wollen. Das sollen sie ja auch, um Gottes Willen. Sonst kommt ja nichts voran. Aber es geht leider in die verkehrte Richtung. Das muss man einfach so sagen. Und ich muss Ihnen zur großen Enttäuschung sagen, wir haben kein Rezept für euch, wie ihr sozusagen infektionsgeschützt feiern könnt. Das ist eine absurde Vorstellung, leider.
Und am Telefon aus Hamburg ist Alexandra Harris-Siegel. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, ich wollte mal mitteilen, wie es mir so damit geht. Also ich bin Physiotherapeutin, arbeite da auch recht viel mit älteren Patienten und habe jetzt wieder das Problem, meine Tochter ist an einer Schule, da ist jetzt gerade gestern Abend das Ergebnis gekommen, meine Mitschülerin ist positiv, sie saß daneben, sie darf sich nicht testen lassen und das ist mir unbegreiflich.
Mhm. Sie darf sich nicht testen lassen, weil sie keine Symptome hat oder wie begründet die Schule das?
Wir haben alle keine Symptome, sie auch nicht. Und wie gesagt, gestern Abend ist das Ergebnis gekommen und es muss jetzt darauf abgewartet werden, bis das Gesundheitsamt aktiv wird und das wird vom Montag nicht sein. Das finde ich ein bisschen komisch, weil wenn das jetzt wirklich gefährlich ist, warum wird nicht sofort ein Riesenalarm gemacht und alle Schüler gepackt und getestet?
Herr Larscheid.
Ja, mit aller Zurückhaltung, weil ich den Fall jetzt natürlich auch nicht in seiner Gänze kenne und mich naturgemäß ein bisschen schwer tue, damit anderen Ratschläge zu erteilen, ohne das volle Wissen zu haben. Grundsätzlich überrascht mich das gar nicht, dass Ihre Tochter jetzt nicht getestet wird und dafür kann es sehr gute Gründe geben. Zum Beispiel, weil es noch gar nicht möglich ist, dass bei ihr irgendetwas nachweisbar ist. Das heißt, Riesenalarm zu machen ist selten eine kluge Idee. Es ist vor allem Riesenalarm von wenig Nachdenken oft begleitet. Und man muss, selbst wenn das Gesundheitsamt erst am Montag tätig werden sollte, natürlich zunächst mal schauen, war denn überhaupt Gelegenheit für das Kind jetzt schon krank zu werden? Und wenn das nicht der Fall ist, dann ergibt das überhaupt keinen Sinn, das Kind jetzt zu testen. Da würde kein sinnvolles Ergebnis rauskommen.
Frau Harris-Siegel.
Die Frage ist nur, wie gehe ich jetzt damit um? Weil ich müsste ja Montag wieder zur Arbeit.
Ja,
und, ich habe
das können Sie auch.
Bedenken, dorthin zu gehen und nachher meine Patienten anzustecken,
falls nein, ich doch habe. Nein, also da sind die Abläufe nicht ausreichend kurz für. Also ohne jetzt hier individualmedizinische Beratung zu geben, das ist riskant. Aber Grundregel, Kontakte von Kontakten gibt es nicht. Das bedeutet, selbst wenn Ihre Tochter eine Kontaktperson ist und möglicherweise der Ansteckung verdächtig sein könnte, was nicht bedeutet, dass sie jetzt krank ist, heißt es für sie und dann nochmal eine Stufe weiter für all ihre Patientinnen und Patienten erstmal überhaupt gar nichts. Ich rate Ihnen dringend, am Montag den Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt zu suchen. Das werden die auch ganz sicher machen. Mhm. Hamburg ist ja kein Nest. Und dann wird man Ihnen die Hintergründe ganz sicher auch ein bisschen klarer machen können. Sie sollen jetzt kein Wochenende in Angst verbringen. Dazu haben Sie, glaube ich, überhaupt keine
Ich bin da auch überhaupt nicht panisch. Also das liegt mir total fern. Nur ich verstehe die Vorgehensweise nicht. Weil ich hatte das auch im Freundeskreis, dass eine Kollegin auch mit einem Patienten Kontakt hatte, der positiv war. Und die musste zu Hause in Quarantäne und sollte aber zur Arbeit gehen. Und das fand ich ein bisschen schräg.
Ja, das gibt es tatsächlich im medizinischen Bereich. Ja. In bestimmten Mangelberufen ist das so, dass man, das nennt sich Pendelquarantäne. Das ist etwas, wo manchen die Haare zu Berge stehen. Mhm. Aber ich sag's Ihnen mal ganz brutal, wenn Sie wenig Intensivschwestern haben, dann wollen Sie, dass die möglichst auch arbeiten gehen. Dieses Verfahren.
Also es war ein Therapiebereich, also es wäre keiner gestorben und sie arbeitet in der Geriatrie und das finde ich schon ein bisschen haarig.
Gut, okay, also da kann ich natürlich jetzt nicht allzu sehr einsteigen, aber sowas ist nicht unbekannt und das ist auch nicht völlig sinnlos.
Trotzdem bleibt mir hängen, Frau Harris-Siegel, dass Sie gesagt haben, warum passiert da jetzt kein Riesenalarm? Das war wahrscheinlich überspitzt formuliert.
Ja, überspitzt, klar. Ne?
Trotzdem, wie haben Sie das so im letzten halben Jahr gemacht mit sich, mit Ihrer Familie? Es ist ja wirklich immer diese Abwägung, mache ich jetzt einen Riesenalarm? Also keinem von uns macht es Spaß, eine Maske zu tragen, Hygiene einzuhalten und Abstand. Trotzdem kann man das ganz lässig machen und sagen, ist nun mal so. Oder man kann sich unglaublich aufregen oder man kann jammern. Wie sind Sie damit umgegangen? Nun ist sie weg. Frau Harris-Siegel? Ist aus der Leitung, aus irgendeinem Grund. Wenn Sie mögen, wir rufen Sie nochmal an, denn die Frage interessiert mich sehr. Ich kann sie aber auch Julia Maronde stellen. Sie ruft uns nämlich an aus Erfurt. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Frau Maronde.
Einen herzlichen Sonnengruß zu Ihnen ins Studio.
Wir grüßen zurück.
Vielen lieben Dank. Ich verfolge mit großem Interesse Ihre Sendung und habe mich entschieden anzurufen, gar nicht, weil ich eine konkrete Frage habe oder konkretes Anliegen, sondern vielleicht einfach, weil ich meine kleine Beschreibung geben wollen würde von meiner Realität. Mhm. Möglicherweise ist das ja für den einen oder anderen interessant. Ich bin freiberufliche Schauspielerin, alleinerziehende Mutter und in den letzten Jahren als Selbstständige eben immer nur auf Honorarbasis unterwegs gewesen an Theatern, Kabaretts, Privattheatern etc. Und das hat sich ja, wie Sie wissen, im letzten halben Jahr erledigt. Das heißt, inzwischen bin ich nach einer Selbstständigkeit, die sich nach 4 Jahren doch eigentlich selber ganz gut getragen hat, in Hartz IV gelandet und äußerlich gesehen so irgendwie an der untersten Stufe angekommen. Das ist total interessant, was das mit dem eigenen Standing so ausmacht, weil man sich selber ja gar nicht so wahrnimmt wie am unteren Ende der Nahrungskette.
Ja.
Das bedeutet also, finde ich, einen großen Aufwand und eine große innere Arbeit da, den Kopf oben zu lassen und die Helligkeit zu sehen. So. Und dieses letzte halbe Jahr erlebt zu haben als Lehrerin, Köchin, Haushaltshilfe, Bespaßerin etc. etc., das, was viele alleinerziehende Mütter kennen, das war auch ordentlich kraftzehrend. Jedoch die Erkenntnis, die mein Kind und ich daraus gezogen haben, was eigentlich was ganz wunderbar Versöhnliches ist und auch was Demütiges hat, finde ich, ist, dass wir möglicherweise, weil wir irgendwie schon immer so am unteren finanziellen Rand so uns rumorganisieren, bemerkt haben, wie viel wir eigentlich schon haben, weil die Fantasie ist immer da und die braucht man nicht kaufen. Die Tür, wohinter die sich verbirgt, die kennen wir gut in unseren Köpfen und die können wir öffnen, wann immer uns danach ist. Und das war wirklich eine schöne Rettung in dieser seltsamen Zeit, als die Schulen geschlossen waren und die Betreuung geschlossen waren, dass wir uns darauf verlassen konnten. Mhm. Viel lesen, viel rausgehen, viel erfinden, Geschichten schreiben, Bücher schreiben, Spiele erfinden. Das ist natürlich auch alles kraftzehrend, selbstverständlich, aber wenn man sich darauf einlässt, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass man sich nochmal so gegenseitig in ja doch unterschiedlichen Welten besuchen kann. Ne? Also als Erwachsener darf man da nochmal in so eine andere Kinderwelt ganzheitlich eintauchen. So. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv und verstrahlt.
Gar nicht. Nee, ich höre, sehr, sehr konzentriert zu, genau wie Elisabeth Raffauf. Ich finde das ganz enorm, was Sie alles gesagt haben, Frau Maronde. Ja. Frau Raffauf, vielleicht möchten Sie aus Köln.
Ja, das ist Frau Maronde. Sie haben uns ja begrüßt mit einem Sonnengruß, ja? Sozusagen. Ja. Ich sage mal so ganz platt, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und das ist natürlich ein sehr schöner Blick. Und was Sie auch beschrieben haben am Anfang, das, was sicher viele erlebt haben, ist dieses Ohnmachtsgefühl erstmal. Da passiert was und ich kann nichts tun, scheinbar. Und dann zu gucken, wie komme ich da raus, wenn sowas passiert wie jetzt. Das heißt, es kommt ein unbekanntes, unsichtbares Virus. Da können wir nicht flüchten, da können wir auch nicht angreifen, so wie wir das sonst vielleicht oder wie man das früher gemacht hat bei Gefahr. Mhm. Was machen wir dann jetzt? Und was Sie gemacht haben, ist natürlich eine wunderbare Lösung zu sagen, wir haben Fantasie und wir können unsere Fantasie nutzen und kreativ sein. Und das ist eigentlich der beste Weg überhaupt, damit umzugehen.
Das stimmt und die große, noch ein Gedanke, Verzeihung, das große Geschenk war eben auch, durch das sich selbstständig organisieren und immer schauen, woher man den nächsten Job kriegt, damit man irgendwie die Miete zahlen kann, war dieses Geschenk von Zeit wirklich eine wahnsinnige Packung. Also so viel Zeit mit meinem Kindlein, konzentrierte Zeit, so viel Zeit mit mir habe ich seit 3 Jahren nicht gehabt. Ich konnte in diesem Sommer Freunde besuchen und war zum ersten Mal seit 10 Jahren im Urlaub. Also auch diese Seiten gibt es, ne, die ich sehr wertschätze und die natürlich eine Demut in mir ausmachen. Genauso wie, dass ich einfach für das Nichtstun, wofür ich im Moment nichts kann, aber ein Geld bekomme. Da fällt mir immer die Geschichte ein von einem Menschen, den ich in Sri Lanka kennengelernt habe, der völlig verstört fragte, ihr bekommt in Deutschland Geld dafür, dass ihr nicht arbeitet? Mhm. Wenn wir nicht arbeiten, verhungern wir. Mhm. Und auch diese Perspektive nicht zu vergessen, es geht uns verdammt nochmal schweinegut. Wir gehören zu den winzigen Prozentzahlen auf dieser Welt, denen es noch schweinegut geht. Ne? Also,
ich habe mir notiert, Frau Maronde, als Sie vorhin von sich erzählt haben, habe ich mir zwei Begriffe notiert. Sie haben gesagt, das war eine intensive innere Arbeit, die Helligkeit zu sehen. Haben Sie diese innere Arbeit wirklich alleine mit sich ausgemacht oder haben Sie Menschen wie Elisabeth Raffauf aufgesucht, also Psychologen oder Therapeuten oder Freundinnen und Freunde, mit denen Sie diese innere Arbeit dann geleistet haben?
Also selbstverständlich ist das soziale Netz eins gewesen, was mich sehr getragen hat oder in dem wir uns gegenseitig getragen haben, selbstverständlich mit einem physischen Abstand. Telefonieren ist jetzt auch so was, was für den einen oder anderen möglicherweise eher eine Hürde bedeutet als eine Erleichterung. Aber trotzdem war man irgendwie gehalten und möglicherweise bin ich gut erprobt, mich selber zu halten, weil ich schon eine Weile in diesem Beruf unterwegs bin.
Und einige Sie ja auch kennen vom Theater, das ist ja auch ganz schön.
Absolut, genau, ja.
Letzte Frage.
Aber ich bin genau, Entschuldigung.
Letzter Punkt für Sie, den habe ich mir auch notiert. Sie haben gesagt, Sie sind jetzt auf Hartz IV. Das heißt, das ist eine neue Rolle. Man kann sagen, ich bin Schauspielerin und auf Hartz IV.
Das ist ja eine super Betrachtung.
Das sagt man ja nicht gerne, ich bin Hartz IV. Hat das auch irgendwelche Unsicherheiten wiederum ausgelöst bei Ihnen, obwohl Sie sagen, Mensch, uns geht's schweinegut und ich kriege ja mein Geld, also ich kann ja existieren, ich kann ja leben. Trotzdem war es irgendwie auch, oder ist es ein befremdliches Gefühl?
Ja, absolut, weil man sofort in die Rolle kommt, sich rechtfertigen zu müssen, sich verteidigen zu müssen. Das ist ein ganz ungutes Gefühl für mich, die immer für sich selber gut sorgen konnte, aus eigenen Kräften jetzt plötzlich angewiesen zu sein. Ne? Das ist auch ein großes Thema, Hilfe annehmen und auch zu akzeptieren, dass man an der Stelle jetzt einfach mal Hilfe braucht. So.
Ja.
Die Aussichten sind natürlich eher trübe. Also wann das endet, wann die Dinge wie Lesungen, wie Vorstellungen wieder anlaufen, steht in den Sternen, wie lange ich auf diese Unterstützung angewiesen bin. Und da den Fokus nicht zu verlieren und trotzdem die Musen einzuladen, die sagen, wir schicken dir jetzt gute Gedanken für eigene Projekte, die dann und dann stattfinden können, das wird weiterhin die Aufgabe sein und das Lachen nicht vergessen.
Sie haben, Julia Maronde, die Bücher angesprochen. Das gehört zu Ihrer Kreativität dazu, dass Sie ein Buch schreiben. Wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg und wir freuen uns jetzt schon, wenn wir das Buch bei uns hier bei Deutschlandfunk Kultur besprechen. Vielen herzlichen Dank für den Anruf aus Erfurt.
Ja, einen schönen Vormittag Ihnen noch. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Dankeschön. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unser Thema heute: 6 Monate Corona. Wie geht's Ihnen damit? Wir haben für Sie die Corona-Themenseite vom Deutschlandfunk im Netz, die wir regelmäßig aktualisieren und auf der Sie alle wichtigen Hintergrundinformationen finden, indem Sie auf deutschlandfunk.de/coronavirus klicken. Heute nun sind unsere Gäste bei Deutschlandfunk Kultur Elisabeth Raffauf, Psychologin aus Köln, und Patrick Larscheid, Leiter des Gesundheitsamtes in Berlin-Reinickendorf. Und in Berlin am Telefon wartet auch Kali Balceroviak. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe jetzt nicht so eine poetische Mitteilung. Das ist was ganz Handfestes. Ich bin 70 und habe einen schwachen Kreislauf. Ich habe damit normalerweise keine Probleme, aber dieses Tragen der Maske, das ist für mich vollkommen unerträglich. Also mein Kreislauf rutscht dermaßen in den Keller, dass mir also nach 3 bis 5 Minuten bereits so trieselig wird. Ja, und ich habe auch gehört, dass es also die Möglichkeit gibt, sich eine Maskenbefreiung zu holen aus medizinischen Gründen. Habe jetzt aber auch gehört, dass einem das in der Praxis überhaupt nichts bringt, weil es ja generell verboten ist, ohne Maske zum Beispiel den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Und ich habe jetzt auch eine ganz gruselige Geschichte gehört von einem Mädchen, das Asthma hatte, das eine Maskenbefreiung hatte, 13 Jahre alt. Der hat man gesagt, wenn sie die Maske nicht aufsetzt, darf sie nicht in den Schulbus. Die ist dann kollabiert und sogar gestorben. Also das sind schon extrem gruselige Geschichten. Es ist ja jetzt ein Amtsarzt in Ihrer Runde. Mhm. Wie ist das denn nun mit der Maskenbefreiung? Ist die gültig oder nicht, wenn man die hat?
Danke für Ihre Frage, Herr Larscheid.
Ja, jetzt war es eine ganze Menge auf einmal, bis hin zum Tod. Also natürlich gibt es Maskenbefreiung, das sehen die entsprechenden Regelungen auch so vor. Interessanterweise ist es so, dass gerade diejenigen, die am ehesten davon profitieren, auch im Regelfall am liebsten Masken tragen, weil sie wissen, es hat ja was für mich. Und glauben Sie mir, das Tragen einer Maske wird praktisch für jeden auch denkbar sein. Es gibt ja ganze Berufe, die arbeiten tagtäglich mit Maske. Ich habe in der Transplantationsmedizin mal eine Weile gearbeitet. Die Transplantierten, die wirklich gesundheitlich nicht gut dran sind, tragen alle eine Maske, weil sie sich schützen müssen vor bestimmten Dingen. Also es geht praktisch alles. So viel sei zur Beruhigung gesagt. Aber wenn Sie da natürlich so ein individuelles Problem haben, dann empfehle ich Ihnen sehr, dass Sie mit einem Arzt Ihres Vertrauens, Ihrem Hausarzt, Hausärztin, wem auch immer, vielleicht einfach mal Kontakt aufnehmen. Ich denke mir, das ist ein Thema, was wir sehr schwer am Telefon lösen können, sondern das muss jemand wirklich beantworten, der Sie gut kennt und der auch Ihre Krankheitsgeschichte gut kennt. Aber dass grundsätzlich nur mit Maske Dinge getan werden dürfen, würde ja ausschließen, dass es eine Maskenbefreiung gibt. Es gibt sie aber.
Muss ich dann meinen Attest hochhalten, wenn es die Maske, also ich habe die Maskenbefreiung, haben Sie damit Erfahrung, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie Frau Balzerowiak das beschrieben hat, wenn ich in den Bus einsteige oder so und ich halte meinen Attest hoch, kann der Busfahrer mich dann nicht rausschmeißen?
Naja, in Berlin haben wir ja ein System, dass der Busfahrer einen gar nicht mehr sieht, hat ja gar keinen Kontakt mehr zu den Fahrgästen, aber bei Kontrollen ist es tatsächlich so, dass man diese Möglichkeit hat. In Berlin wird glücklicherweise ja nicht so viel kontrolliert. Hier ist ja alles entspannt.
Nun hat Frau Balzerowiak den Fall eines asthmakranken Kindes erwähnt. Wie ist das mit Asthma? Kann man dann, weil Sie sagen, es geht alles, du kannst immer Maske tragen. Also auch wenn man Lungenprobleme, Atemprobleme, Asthma hat, geht auch.
Ja, unsere Erfahrungen gerade mit Asthmapatienten, die ja nicht alle den ganzen Tag Luftnot haben, Gott sei Dank, es gibt ja Medikamente, die tragen sehr gerne Maske, weil sie wissen, jeder Infekt wäre für mich eine Bedrohung. Und da ist es eigentlich eher genau umgekehrt als erwartbar.
Frau Balzerowiak, ich danke Ihnen herzlich für diesen Anruf aus Berlin. Und wir bleiben in Berlin, gehen aber zu Ralf Michael Döhler. Guten Morgen, Herr Döhler.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, mir geht das mit Corona nun nicht so dolle auf der Suche nach dem hellen Licht. Also ich muss da der Kollegin ein wenig widersprechen. Ich bin auch Solo-Selbstständiger und mich macht es fertig, nicht arbeiten zu können. Und abgesehen davon dann, dass es halt auch sehr viel demütigende Momente hat, weil ich habe eigentlich bin gut im Geschäft und habe auch gut verdient und plötzlich verdiene ich nichts und bin plötzlich zum Bittsteller geworden und es sind halt auf dem Amt nicht alle mal so sehr gut geschult im Umgang mit Personal und die sind auch überfordert, überlastet im Moment mit dieser Situation und das macht nicht so unbedingt Spaß und ich bin nur tagtäglich 24 Stunden am Tag mit Corona konfrontiert und wenn ich nur das Radio oder Fernsehen anmache und dann auch immer noch mal Corona, da kriege ich manchmal dann auch eine zu viel, weil ich stelle manchmal mitunter dann gar nicht mehr das Radio oder Fernsehen ein und lasse dann bei mir zu Hause meine Musik dann laufen.
Umso schöner, dass Sie heute angerufen haben bei der Corona-Sendung, Herr Döhler. Dafür danke ich Ihnen sehr. Und Sie haben so eine wunderschöne Stimme. Sind Sie Rezitator? Sind Sie Sänger? Also was für ein Künstler sind Sie?
Sänger und ich versuche auch pausenlos jetzt da irgendwo beim Synchron unterzukommen.
Ja.
Das ist ja.
Die Stimme ist toll.
Ich meine, doch noch was anderes. Ja. Ich habe sehr viel Zeit, halt auch Dinge zu tun, dafür bin ich schon dankbar, zu denen ich vorher nie gekommen bin. Ich kann neue Programme vorbereiten. Ich kann meine über 1000 Bücher mal richtig wieder durchsortieren und so weiter und so fort. Das sind auch positive Nebenerscheinungen.
Ja, trotzdem haben Sie erwähnt, dass Sie auf dem Amt Sachen erlebt haben, die nicht so angenehm waren. Was zum Beispiel? Also was haben Sie da in Erinnerung?
Man wird also irgendwo dann halt auch als Künstler dann sowieso, da ist halt auch sehr, es kann auch sein, dass nur ich es so empfinde. Das schließe ich ja nicht aus. Das sind das halt auch Übertragungs- bin psychologisch halt auch nebenbei Gott sei Dank ganz gut geschult, weil ich habe ja auch mal einen anständigen Beruf gelernt. Ich bin Diplom-Sozialpädagoge nebenbei, aber seit 20 Jahren halt auch ausschließlich Künstler.
Mhm.
Da kommen halt ein paar Sachen zusammen und ja, das ist, das kann auch sein, dass es nur mich betrifft, andere, dass das andere halt nicht so sehen. Aber ich merke halt auch, dass sie auf dem Amt ziemlich auch gefordert und teilweise überfordert sind und so weiter und so fort, weil das ist, ja.
Bleiben wir mal, Frau Raff, auf bei diesem Beispiel von Herrn Döhler. Also seit 6 Monaten beobachten Sie, wie wir in Deutschland auf Corona reagieren. Haben Sie dabei festgestellt, dass sich das Miteinander verändert hat?
Ja, natürlich hat sich das verändert. Und ich denke, Herr Döhler, Sie sind nicht der Einzige, der das so empfindet, sondern da gibt es sicher noch andere Menschen. Oder ich weiß, dass es noch andere Menschen gibt. Und das
ist
ja.
Ich bin nicht allein damit, das weiß ich.
Ja. Nein, Sie sind nicht allein damit. Es ist so, dass es natürlich, wenn man vorher aktiv war und kreativ und in der Welt stand und plötzlich kommt diese, sagen wir mal, diese Vollbremsung, dann erlebt man ja erstmal Ohnmacht und auch ausgeliefert sein.
Ja, genau, Sie beschreiben es exakt, ja.
Diesen Regeln und dem, was man plötzlich nicht mehr darf. Und das kennt man vielleicht aus der Kinderzeit, dass man gesagt kriegte, was man zu tun hat. Und manche Menschen kennen das vielleicht auch, weil sie in politischen Systemen gelebt haben, wo das so war. Und jetzt ist man frei und dann passiert das wieder. Das triggert ja auch was Altes unter Umständen. Oh, und jetzt will mir wieder jemand sagen, was ich zu tun habe. Und ich kann nicht so, wie ich will. Also meine Freiheit ist eigentlich eingeschränkt. Und dass das erstmal ja, ohnmächtig macht, ist absolut verständlich. Und dann ist zu gucken, wie kann ich jetzt mir helfen? Und natürlich ist das Erste, wie kann ich erstmal meine Sorge oder mein Befinden auf mehrere Schultern verteilen? Ich bleibe damit nicht alleine, ich rede darüber, wie geht es den anderen? Mhm. Und dann natürlich auch, wie kann ich dann kreativ werden? Wie kann ich dann ins Handeln kommen?
Verteilen Sie es auf mehrere Schultern, Herr Döhler?
Ich habe Gott sei Dank ein paar ganz gute Freunde und ich darf, weil ich die Spielregeln halt auch einhalte, ich darf über Corona herziehen und misstrauisch sein und gegen die Politik wettern und so weiter und so fort. Und das ist dann Gott sei Dank sehr entlastend.
Ganz genau, dann hat man nämlich einen Feind. Der Feind ist ja eigentlich unsichtbar und nicht greifbar. Und da bieten sich ja vielleicht dann die Politiker an und dann sieht man die wenigstens, sieht man denn den Feind. Also es ist im Grunde genommen ein bisschen auch ein Verschieben, aber für manche ist das hilfreich. Dann haben die das Feindbild.
Hochdeutsch, ne?
Ja, kann man auch so sagen. Ja.
Herr Döhler, herzlichen Dank für Ihren Anruf und für Ihren Erfahrungsbericht aus Berlin. Herr Laschet, Sie haben ja schon im April eine gesellschaftliche Debatte angemahnt. Worüber sollten wir uns verständigen, Ihrer Ansicht nach?
Über genau das, was jetzt im Sommer oder ausgangs des Sommers uns alle umtreibt, nämlich die Frage, was ist uns wichtig, wie wollen wir denn zukünftig weitermachen und welche Lehren ziehen wir dann aus dem Großen? Medizinisch ist das ja hier eine relativ simple Situation, da braucht man nicht ewig drüber zu reden. Wenn es denn darum geht, wenn wir zukünftig wieder eine Form des Zusammenlebens wollen, dann ist es nichts, was man nur der Politik überlassen kann. Aus vielen Gründen kann man es nicht nur der Politik überlassen. Wir haben den Staat schon nicht der Politik überlassen können, all dieser Maßnahmen, weil wir die Hasenfüßigkeit, die Angst, die große Sorge vor dem, wie werden die Wähler reagieren, gesehen haben. Es brauchte immer einen Schubs, leider. Und jetzt zum Ende hin müssen tatsächlich die Leute natürlich auch einen Kassensturz machen. Also wir erleben viele auch hier in dieser Sendung, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, ausgerechnet aus kreativen Berufen, also die uns das Leben schön machen, um es mal platt zu sagen, die fallen hinten runter. Ist vielen gar nicht klar. Ja, und zwar dauerhaft fallen sie runter, weil so ein halbes Jahr mal keine Einnahmen zu haben, niemand gut übersteht, zumal in einer Branche, wo man eh nicht gut verdient. Wir müssen uns die Frage als Gesellschaft natürlich stellen, wie wird es mit uns zukünftig weitergehen und welche Risiken sind wir auch bereit als Gesellschaft zu tragen? Das ist ja so, Infektionskrankheiten werden uns immer begleiten, haben uns immer begleitet, sie verschwinden auch nicht. Und natürlich wird es so sein, dass wir uns auch zukünftig wieder einen Schnupfen holen, irgendwo. Es muss auch möglich sein, sich einen Schnupfen zu holen. Wir hoffen, das ist jetzt ein Schwenk sozusagen zur Medizin, dass der Erreger sich eines Tages so benimmt, dass wir ihn wegpacken können zu den anderen Erregern. Er ist immer da, er bedroht uns auch immer, aber er beherrscht nicht alles. Aber die Frage des Umgangs miteinander, auch in so einer Krisensituation, also diese Spaltungsfrage, wer Geld hat, dem geht es jetzt besser, wer kein Geld hat, naja, den versuchen wir abzuholen, aber viele bleiben auch auf der Strecke. Und das sind insbesondere, und zwar quer durch alle Schichten, durch die Jüngsten in der Gesellschaft. Das ist etwas, da müssen alle mitreden, da kann auch jeder mitreden. Und das muss man nicht der Politik überlassen. Die Leute müssen den Mund aufmachen und vernünftig miteinander umgehen und miteinander reden. Das ist mein Wunsch schon von Anfang an gewesen.
Sie haben den Schnupfen angesprochen, Sie haben die Jüngsten in der Gesellschaft angesprochen. Schöne Brücke zu der Frage, die ich an Sie habe. Sie sind ja Mitglied im Hygienebeirat des Berliner Senats, der sich um den Umgang mit Corona in Schulen und in Kitas kümmert. Wie viel Engagement für die Kinder erleben Sie in den Schulen, in den Kitas?
Das ist extrem unterschiedlich. Also die Erzieherinnen, und das wird nicht nur in Berlin so sein, sondern auch an anderen Orten, erleben wir als eine Gruppe, die stellt immer eine Frage zuerst: Was können wir für die Kinder tun? Und das ist ganz sicher auch bei der Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer so, aber aus dieser Runde erleben wir auch immer die Frage: Was können wir denn für uns als Lehrerinnen und Lehrer tun? Wer schützt uns? Das ist etwas, was viele sehr beschäftigt, weil der Blick aufs Kind bei einer kleinen, aber sehr lauten und hartnäckigen Gruppe nicht so ausgeprägt ist wie bei den Erzieherinnen. Die Erzieherinnen sind die, die die Kinder auf den Arm nehmen, sie trösten, engsten körperlichen Kontakt haben und gewissermaßen uns ein riesiges epidemiologisches, virologisches Experiment geliefert haben. Was geht denn gut? Heute wissen wir, das geht gut, das kann man machen, man kann Kitas laufen lassen, man kann auch Schulen laufen lassen. Europaweit gibt es gute Zahlen dazu, die haben mit der Pandemie wenig zu tun. Und dennoch gibt es eine Gruppe hartnäckiger Realitätsverweigerer, die sagt, ich will das für mich nicht akzeptieren und ich muss vor allem auf mich schauen. Und das Paradoxe ist, ich habe es mehrfach schon gesagt, wir sehen die Infektionen an den Schulen vor allem unter den Erwachsenen.
Wie ist es mit den, also wenn wir jetzt in der Schule bleiben, Schnupfenkinder nach Hause schicken oder sagen, ey, das ist ein Schnupfen, die können im Unterricht bleiben?
Also grundsätzlich ist es so, dass jedes Bundesland sich dazu Regeln gegeben hat, die alle ein bisschen voneinander abweichen. Das ist halt so, das ist auch nicht dramatisch. Bei Kindern ist es so, je symptomatischer sie sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es Covid-19 ist. Das mal so ganz platt gesagt, das gilt nicht immer und überall so, aber das kann man so als Faustregel, gerade je jünger das Kind ist, so stehen lassen. Schulen und vor allem aber Kitas sind Orte, an denen Kinder auch Infektionen kennenlernen müssen. Das kindliche Immunsystem wird dadurch trainiert. Das muss sein. Die Kinder müssen sich auch anstecken. Ein Kind, was 2 Jahre alt ist, ist den ganzen ersten Winter in der Kita krank. Ja. Das ist gut und richtig und es schadet dem Kind auch gar nichts.
Sie arbeiten als Arzt und als Gesundheitsamtsleiter in Berlin-Reinickendorf. Was ist das für ein Bezirk? Ist das sozialer Brennpunkt? Ist das sehr gemischt?
Das ist ein sehr heterogener Bezirk. Wir haben ganz viel altes Westberliner Geld dort versammelt, etwas salopp formuliert, sehr wohlhabende Gegenden, sehr durchschnittliche bürgerliche Gegenden und auch Gegenden, wo viele Menschen leben, die keine große Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben, aus den verschiedensten Gründen. Das heißt, wir bieten alles in diesem Bezirk.
Und wie geht es den Kindern aus den sozial schwächeren Familien?
Um sehr deutlich zu sagen, die Kinder sind auch bei uns die eigentlichen Verlierer. Diese Kinder sind es, die wir zum Teil verloren haben. Wir sind ja auch für Dinge wie Kinderschutz und so weiter zuständig. Wir haben in den Gesundheitsämtern vor allem die Aufgaben, die Kinder unmittelbar betreffen, als allererste eingestellt: zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung, Einschulungsuntersuchung, Kita-Reihenuntersuchung. Das ist aber genau das, was vielen Kindern zugutekommt, die wir rausfischen, wo wir den Eltern Unterstützung anbieten können, wo wir die Kinder letztlich in eine bisschen bessere Zukunft führen können. Das letzte halbe Jahr hat ein Teil dieser Kinder unter unserem Radar fliegen lassen. Die sind für uns verschwunden. Das ist für uns ein Dauerkonflikt, den wir nicht lösen können. Das ist ein Dilemma. Und das sind auch die Kinder, die nicht von irgendwelchen Homeschooling-Angeboten profitieren. Da gibt es kein WLAN zu Hause. Und wenn es eins gibt, dann gibt es aber nicht 5 Endgeräte in der Familie und die Rama-Familie sitzt da gut frisiert und macht jetzt mal ein bisschen Homeoffice und die gut gelaunten Kinder machen dann ein bisschen was für die Schule. Das ist eine Realität, die diese Menschen nicht kennen. Und gerade jetzt hätten sie unsere Unterstützung nötig.
Eine Unterstützung, die vermutlich ja auch über einen Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst geleistet werden könnte. Ist der im Einsatz oder ist das
der
auch?
Der ist nach wie vor aktiv, ist es auch die ganze Zeit gewesen. Und was die Kollegen unisono berichten, ist, dass die Zahl der Hilfegesuche natürlich auch steigt. Das war zu erwarten. Für uns steigt leider auch, wenn auch mild, die Zahl der Kinderschutzfälle, wobei wir sicher sind, dass wir vieles einfach gar nicht sehen im Moment.
Wenn Sie was sehen, entdecken Sie, dass die Kinder in dem halben Jahr dicker geworden sind, dass die schwerfälliger geworden sind, dass die sich verändern?
Ja, die üblichen simplen Sachen. Die Kinder sind dicker geworden, die Kinder haben verlernt, auf einem Bein zu stehen, die Kinder haben verlernt zu hüpfen, die Kinder haben verlernt, rückwärts zu laufen, die Kinder hängen nur noch vor der Glotze. Alles Entwicklungen, die man immer versucht aufzuhalten, und wenn das erstmal eingefressen ist, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass man es wieder auf ein gutes Niveau zurückführen kann.
Frau Raff, auf welche Kinder leben Sie bei sich in Ihrer Praxis?
Ja, ich meine, das, was Herr Laschet gesagt hat, das ist, ich bin jetzt richtig betroffen, weil das ist genau so. Also es gibt ja auch eine Studie von der Universität Hamburg, wo auch ganz klar gesagt wird, dass der Teil der Kinder, die jetzt über Kopfschmerzen klagen, über Einschlafprobleme, über aggressiv, also die aggressiv sind, sich nicht konzentrieren können, aber vor allem auch, oh, Entschuldigung, also die so Zwänge haben, das erlebe ich in der Praxis, dass Menschen und auch Kinder und Jugendliche, die bisher schon mit Ängsten zu tun hatten oder auch mit Zwangsgedanken, dass alles sicher gemacht werden muss. Für die ist das natürlich eine besondere Herausforderung, weil im Moment noch weniger Halt und Orientierung ist als früher. Mhm. Und die Eltern, die man immer so dachte, das ist die Säule, jetzt werden die auch unsicher. Und das ist natürlich für Kinder ganz schwierig und macht denen große Angst.
Weil unsichere Eltern auch ihre Kinder verunsichern, klar.
Ja, weil da flüchtet man sich ja hin, wenn irgendwas ist, ja, im Normalfall. Und wenn man jetzt merkt, die sind ja auch ängstlich und unsicher und haben Sorgen und können vielleicht auch gar nicht so auf mich gucken, wie ich es jetzt eigentlich bräuchte, das macht große Angst den Kindern.
Was bereitet den Menschen Sorgen?
Ja, den Kindern bereitet einfach Sorgen, dass sie nicht mehr wissen, wo gehöre ich hin, wo ist mein Platz, was ist mit meinen Eltern, wie wird mein Tag sein, was ist mit meinen Freunden. Die haben natürlich jetzt in der Zeit, als sie ihre Freunde nicht gesehen haben, da sind viele Kinder auch aus manchen, hatten das Gefühl, ich falle aus dem Freundeskreis raus. Ich habe nicht mehr so diese Freunde. Also Angst, nicht mehr dazuzugehören, ist zum Beispiel auch eine große Angst, ja.
Es gibt ja auch diese Situation, dass Kinder dann auf einmal in der Rolle der Verantwortlichen sind.
Absolut.
Also dass sie die Verantwortungsrolle übernehmen, die eigentlich die Eltern haben müssten. Wie können Sie Kindern in dieser Situation helfen?
Ja, also ich sag mal so, das ist in Krisen, übrigens wird das immer wieder beobachtet, also auch zum Beispiel bei Ebola oder so. Wenn Eltern ausfallen, übernehmen die Kinder die Erwachsenenrolle, schlüpfen da rein und man kann den Kindern nur helfen, wenn man an sie rankommt, ja, wenn man das mitkriegt und wenn man merkt, Mensch, da ist ein Kind vollkommen überfordert. Also wir können sozusagen als Bürger vor allem nur die Augen aufmachen, was passiert nebenan. Und natürlich als Fachkräfte können wir vielleicht noch mehr gucken, ja, also als Lehrer können wir gucken, welches Kind fällt mir auf oder auch als Erzieher. Ja?
Was kann man vorleben? Wie kann man Kindern Mut machen?
Ja, vor allem kann man den Kindern sagen, Worte finden. Du merkst gerade, dass ich unsicher bin, dass ich auch nicht genau weiß, das ist richtig, das ist auch so. Mit anderen Worten, dein Gefühl, was du gerade hast, stimmt. Das gibt schon mal Sicherheit. Und dann aber auch sagen, und ich kümmere mich drum und ich kümmere mich mit anderen Erwachsenen drum. Du musst diese Last nicht tragen. Also erstmal den Blick auch auf die Kinder haben und sagen, okay, ich sehe, dass dir das auch was ausmacht, wenn ich so drauf bin oder wenn es mir so nicht gut geht. Aber sei sicher, ich kümmere mich drum und zwar auf erwachsener Ebene.
Das sagt die Psychologin Elisabeth Raffauf, die heute mit dem Leiter des Gesundheitsamtes in Berlin-Reinickendorf, Patrick Laschet, zu Gast ist hier bei Deutschlandfunk Kultur. Am Telefon ist Susanne Bachmann-Günther aus Nordheim. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Frau Bachmann-Günther.
Ja, ich wollte noch mal eine andere Sichtweise reinbringen. Und zwar finde ich es ausgesprochen ärgerlich, von Seiten der Politiker wird immer nach vorne gestellt, wir müssen die Leute in den Pflegeheimen schützen, in den Altenheimen. Das wird nach vorn gebracht, aber wie letztendlich mit ihnen umgegangen wird, das möchte ich noch mal deutlich machen, und zwar für den Bereich der behinderten Menschen, also Menschen mit Handicaps in unserer Gesellschaft, die in den Einrichtungen leben. Ich habe eine schwer mehrfach behinderte Tochter, die ist 21 Jahre alt, lebt in einer sehr guten Einrichtung. Ich habe Glück, aber ich konnte jetzt meine Tochter, die eigentlich erst seit vor einem Jahr die Einrichtung gewechselt hat, nicht in den Arm nehmen, seit 6 Monaten. Und ich habe damit jetzt nicht so das große Problem, dass sie ist ja erwachsen, aber für meine Tochter ist das natürlich nicht nachvollziehbar, weil sie das kognitiv nicht umsetzen kann. Und ich durfte bisher auch nicht in ihr Zimmer. Ich kann immer natürlich nur mit Maske und Abstand, draußen geht's dann schon. Und mein Interesse wäre eigentlich, ich weiß, dass ich meine Tochter natürlich schützen muss und ich will ihr nicht, will gar nicht, dass sie eine Infektion kriegt. Aber mein Interesse wäre, dass man doch mal vielleicht den Fokus dahin richtet, zu sagen, okay, wir haben eine bestimmte Anzahl an Testkapazitäten, aber wäre es nicht möglich, dass man Angehörigen solcher Kinder oder auch in den Pflegeheimen einmal im Monat es ermöglicht, sich testen zu lassen? Ich sage es nur als Beispiel. Und dann können sie an diesem Tag hingehen, richtig ins Zimmer gehen, nochmal durchsehen, sind alle Sachen da, wird mein Kind gut versorgt, wird meine Angehörige gut versorgt, kann ich in den Arm nehmen und dann gehe ich wieder und dann weiß, ich bin da, kann ich wieder telefonieren und ich komme dann und dann wieder. Mhm. Also, dass das gar nicht auf dem Schirm ist, das finde ich, ja, würde ich, diese Sichtweise wollte ich einmal einbringen, weil es ja nicht nur mein Kind betrifft, es betrifft ja unheimlich viele,
ja,
und gerade auch alte Menschen natürlich.
Sehr konkreter Vorschlag von Susanne Bachmann-Günther. Was sagt der Arzt dazu, Patrick Larscheid?
Also wenn ich Sie höre, Frau Bachmann-Günther, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das tut mir weh, weil das, was Sie schildern, unmenschlich und grausam ist. Und es ist auch Unfug. Ja? Es ist medizinisch einfach falsch. Wenn Sie die Mutter sind und wenn Sie zu Ihrem auch erwachsenen Kind regelmäßigen Kontakt haben, ist es natürlich möglich, dass man sagt, das ist die Frau, die mit diesem Kind regelmäßig Kontakt hat, die mit diesem einzelnen Menschen, die können sich auch beliebig übertragen auf ganz Alte, immer wieder Kontakt hat, und dann betrachten wir diese beiden als, jetzt kommt ein medizinisches Wort, als Kohorte, und dann ist es eben so. Ja? Also die Frage ist doch, was wollen wir uns denn leisten? Erstens ist es so, dass das konkrete Ansteckungsrisiko durch Sie, weil ich glaube, dass Sie ein verantwortungsbewusstes Leben führen, vermutlich nicht sehr groß ist. Ja? Die Besucher sind auch nicht das Problem in Pflegeeinrichtungen, sondern es ist eher das beschäftigte Personal. Und wenn ich mir vorstelle, man kann das ja hochrechnen, nicht nur Ihre Tochter, sondern tausende andere, denen es genauso geht, denen wird so ein großer Teil des Lebens weggenommen für ein Schutzbedürfnis, was in diesem Zusammenhang einfach auch abgewogen werden muss. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte Ihnen geraten, Sie sind quasi die enge Vertrauensperson Ihrer Tochter und Sie gehen mit ihr so um, wie Sie das beide für richtig halten. Und das ist auch vertretbar und das ist auch hinsichtlich des Infektionsrisikos vertretbar. Also mehr fällt mir da gar nicht so ein und da möchte ich dann gar nicht Richtung Test oder so. Das sind alles so Geschichten, ja, darüber kann man reden, kann man aber auch nicht richtig sinnvoll drüber reden, weil das ihr Problem eigentlich gar nicht löst. Ich glaube, dass diese Maßnahme viel zu harsch ist und ich erlebe das auch selber in Pflegeeinrichtungen jetzt noch, wo die Leute schlimmer weggesperrt sind, zum Teil als Strafgefangene.
Ja.
Und das ist vollkommen verrückt. Da geht auch jedes Maß verloren, aber es zeigt eben auch, wie schwierig es ist, dann konkrete Einzelmaßnahmen umzusetzen, intelligent umzusetzen. Sie können mir glauben, das wird vielfach schematisch passieren. Und das, was Sie sagen, ist ja nicht irgendwie gefühlsduseliges Gerede, sondern das ist etwas, was dem Menschen eigen ist, dass er mehr braucht.
Ja, aber an der Stelle ist ja jetzt genau das Problem, dass die Einrichtungen Angst haben. Die haben die Verantwortung. Sie wollen natürlich nicht, dass irgendwas eingeschleppt wird. Und die machen ja, die legen ja die Kriterien fest. Also ich kann dann gar nicht sagen, ja, ich bin jetzt die Bezugsperson, ich möchte das. Das nützt mir ja nichts.
Haben Sie das versucht, Frau Bachmann-Günther? Haben Sie mit der Pflegeeinrichtung gesprochen, mit der Leitung?
Ja, natürlich.
Ja. Und was haben die gesagt?
Ja, die sagen eben, wir haben hier bisher keinerlei Infektion und wir möchten es auch nicht. Und Sie wissen das, Frau Bachmann-Günther, dass wir uns daran zu halten haben. Das sind die Auflagen des Landes Thüringen, was weiß ich jetzt. Ja, und dann sage ich natürlich, ja gut, okay, halte ich mich dran, ist ja auch richtig. Nur ich suche dann natürlich nach Lösungen, wie könnte man es unter diesen erschwerten Bedingungen der Einrichtungsleitung ermöglichen, dass wir trotzdem als Angehörige diesen Zugang kriegen. Und da war die Idee mit dem Test. Also gar nicht sehr, der Einrichtungsleiter versteht das ja, sagt, der kann ja alles nachvollziehen, aber, ne, das ist mein Punkt. Und ob das auf der politischen Ebene im Blick ist, das glaube ich nicht. Ob die das so konkret sich vor Augen führen können, weiß ich nicht.
Also ich glaube, die politische Ebene muss es sich auch gar nicht so konkret vor Augen führen, weil natürlich die Umsetzung der Praxis dann kleinteilig durch andere geschieht. Und denen müssen wir auch eine ganze Menge zutrauen und denen müssen wir auch vertrauen. Und leider ist das vielleicht nicht immer so ganz berechtigt. Also das, was Sie schildern, ist so drastisch. Und es wäre sehr wohl verantwortlich, anders zu regeln, dass ich glaube, dass Sie nochmal und nochmal versuchen sollten, in diese Richtung zu intervenieren. Denn die Lösung, die jetzt gefunden wurde, die kann es ja auch nicht sein.
Was wäre denn eigentlich, wenn Frau Bachmann-Günther zum Leiter Ihres Gesundheitsamtes geht und den mal fragt? Vielleicht kennen Sie den Kollegen.
Naja, konkret wird es so sein, dass die Einrichtungs-, dass der Träger darauf beharrt, dass er eine Verantwortung trägt. Und ich verweise darauf, dass ich sage, die Besucher sind nirgendwo das Problem gewesen, auch nicht in Ausbruchssituationen. Es waren immer die Beschäftigten.
Frau Raffauf, einerseits kann man verstehen, dass die Heimleitung sich schützen möchte, dass die sagen möchte, wir haben eine Verantwortung für unsere Patientinnen und Patienten. Trotzdem, wie kann man auch Mut dazu machen, vielleicht mal einen individuellen Lösungsvorschlag und Lösungsweg zu gehen?
Ja, also ich finde das auf jeden Fall richtig, dass man mehr als einmal versuchen sollte. Ja, dass man einfach sagt, okay, da stehen jetzt zwei gegensätzliche Meinungen oder gegensätzliche Tendenzen nebeneinander. Erstmal, sagen wir mal, gleichberechtigt und dann gucken, kann man abwägen. Also, dass man wirklich auch dranbleibt und möglicherweise sich auch mit anderen Angehörigen zusammentut und sagt, wir können einen Vorschlag machen, wie es gut gehen kann. Also, ich würde da auch für Hartnäckigkeit plädieren.
Frau Bachmann-Günther, ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen.
Ja, doch, herzlichen Dank.
Wir drücken Ihnen sehr fest die Daumen. Und
ja, herzlichen Dank.
Dankeschön.
Herzlichen Dank für die Sendung. Ja?
Danke für den Anruf aus Nordheim. Und wir gehen zu Jürgen Wesser nach Köln. Schönen guten Morgen, Herr Wesser.
Ja, hallo.
Grüß Sie.
Also mein Problem ist folgendes. Ich betrachte das Ganze so ein bisschen als größten anzunehmenden Journalismusunfall der Nachkriegsgeschichte.
Aha.
Also wir haben 6 Monate lang eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe erlebt. Dann geht Jens Spahn hin und sagt, wir hätten diesen Lockdown eigentlich gar nicht machen müssen auf dem Wissensstand von heute. Und es geht überhaupt kein Aufschrei durch die Presselandschaft, wo die Leute doch fragen müssten, ja, was ist denn jetzt da jetzt angesagt? Also was war denn nicht nötig? Was ist denn eigentlich der neue Wissensstand? Und es passiert gar nichts in der Presse. Also mein Eindruck ist wirklich, wir haben ja eine Art Hofberichterstattung. Es wird einfach da wiedergegeben, was da so läuft. Aber keiner fragt mal richtig nach. Man müsste doch Drosten auch jetzt fragen zum Beispiel. Der hat dann gesagt, das ist sehr mutig von Jens Spahn. Da müsste man doch mal Jens Spahn fragen, so was ist, sprechen die dich nicht mehr ab mit dem Drosten? Was ist denn eigentlich der neue Wissensstand hier? Und da gibt es unglaublich wenige Sachen. Die Bild-Zeitung hat dann Ausreißer gehabt, die meckern immer rum. Aber als einziges Medium in der Bundesrepublik, die Taz, die Süddeutsche, alle haben ihren Mund gehalten. Und ich habe so ein bisschen Eindruck, das geht so in die Richtung wie beim Laschet. Der Laschet hat ganz lange versucht, vernünftig zu sein. Was hat er bekommen? Er hat irgendwann gemerkt, das läuft nicht, die Leute wollen es nicht. Er hat jetzt das schlechteste Ergebnis der CDU in Kommunalwahlen in der Nachkriegsgeschichte eingefahren. Das hat er natürlich schon vorher gemerkt und hat dann gesagt, okay Leute, wenn ihr unbedingt die Maskenpflicht in der Schule wollt, wir halten das für Quatsch, aber bitteschön, da habt ihr sie. So, und das ist wirklich insgesamt die ganze, es hat überhaupt keine Diskussion dazu stattgefunden, von den Öffentlichen nicht. Und wie gesagt, von der Taz zur Süddeutschen auch nicht.
Herr Wesser, was genau vermissen Sie? Also nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Mir geht gerade so durch den Kopf, am Anfang hat man ja wirklich noch ganz genau hingehört bei den täglichen Corona-Zahlen. Jetzt gehen die manchmal links rein und rechts raus. Wie wichtig sind Ihnen solche täglichen Informationen?
Also im Prinzip geht es eigentlich darum, dass man einen Journalismus das doch in Zusammenhang stellt. Ein Journalismus doch hingehen und sagen, also im Prinzip viele Wissenschaftler, mittlerweile auch RKI und so Leute, und selbst Jens Spahn sagt, ja, wir müssen nicht nur auf die Infektionszahlen schielen. Wir haben doch effektiv im Moment eine Intensivbettenbelegung mit Corona-Patienten im Promillebereich. Das ist unter 1%. Mhm. Dann haben wir Sterbezahlen. Die liegen unter den Sterbezahlen dessen, was man Lebensrisiko nennt. Wir jeden Tag sterben in Deutschland 80 Menschen, weil sie auf der Treppe ausrutschen und weil sie schlüpfrige Schuhe haben. Das sind 80 Menschen am Tag verglichen mit 3 bis 6 Corona-Fällen. Mhm. Man muss doch diese Zahlen mal vergleichen. Und da muss doch ein Journalist mal hingehen und fragen, Moment mal, wie gefährlich ist das denn? Wenn jetzt ein Zehntel von denen, die irgendwie dumm ausrutschen, an Corona sterben, kann es doch nicht so dramatisch sein. Und dann irgendwann muss doch mal die Frage nach der Verhältnismäßigkeit kommen. Wie gesagt, das Grundproblem ist, ja, dass ich irgendwie denke, ähnlich wie Laschet machen, dass alle Journalisten besser die Klappe halten, keine richtig kritischen Artikel zeigen. Die Süddeutsche versucht jetzt mal so ein kleines Artikelchen zu bringen von diesem evidenzbasierten Medizintruppe da. Und das passiert fast überhaupt nicht.
Herr Wessert, erstmal ganz herzlichen Dank für diesen Appell. Herr Larscheid wird ganz unruhig. Herr Larscheid.
Naja, es ist jetzt irgendwie gleich alles. Es ist Bundespolitik, Landespolitik, dann ist es Virologie, Epidemiologie und so weiter. Und dann ist es auch noch Medienkritik. Das ist ganz schwer, jetzt irgendwie einen roten Faden noch für mich zu erkennen. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass die kritischen Stimmen unterdrückt werden. Ja, es ist ja durchaus so, dass jeder zu Wort kommen kann. Wir haben aber im Moment auch ein sehr unglückliches Phänomen, dass ein hochkomplexes Thema plötzlich eins geworden ist, bei dem jeder irgendwie mindestens eine Meinung hat. Also zwar jetzt vielleicht nicht so richtig wissen, aber eine Meinung schon. Also erst wurden die R-Werte durchgejagt, die R-Werte. Ja, das ist etwas so Kompliziertes. Ich kenne wenige Epidemiologen, die es richtig begreifen. Ja. Jetzt werden die CT-Werte, da geht es um PCR-Maschinen. Die meisten wissen gar nicht, was PCR eigentlich ist. Auf einmal durchdiskutiert und. Und es wird uferlos und die evidenzbasierte Medizin oder vielmehr das Netzwerk evidenzbasierte Medizin ist jetzt auch noch dran, übrigens mit einer Publikation, die außerordentlich kritisch in vielen Kreisen gesehen wird. Also in der Wissenschaft streiten wir uns sehr wohl darüber, es nimmt nur nicht jeder wahr.
Was über Wissenschaft haben wir gelernt in dieser Zeit? Also mir ist so, als wäre auf einmal so das große Erstaunen darüber oder das große Wachwerden darüber, dass die Wissenschaft keine Patentlösungen anbieten kann, sondern auch gelegentlich zweifelt und dazulernt. Ist das eine Folge dieser Corona, auch dieser Corona-Berichterstattung, dass wir auf einmal anders auf die Wissenschaft gucken?
Wäre ja schön, wenn es so wäre. Also, die Wissenschaft hat noch nie Wahrheit angeboten, sondern ein Zweifel löst den anderen ab. Aber der große Unterschied zu Glaubenssystemen ist, wir können es erklären. Mhm. Und wir können nachvollziehbar machen, was wir da anbieten. Und meine Hoffnung war ja in dieser Zeit, dass die Wissenschaft jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen das Primat bekommt. Tatsächlich merke ich, dass der Irrationalismus, der ja immer als Basisproblem da ist, sogar noch Auftrieb bekommen hat. Und die Leute sind unzufrieden, weil sie sagen, die Wissenschaft ist ja gar nicht wie Religion, die bietet mir ja gar nichts Endgültiges. Dabei sollten sie dankbar sein, dass wir heute im Herbst manche Dinge viel besser beurteilen können als noch im Frühjahr, als das Ganze hier losging und wir einfach zu vielen Sachen keine Daten hatten. Also wir leben ja immer von Daten, das ist sozusagen unser Glaubensbekenntnis. Und jetzt haben wir mehr, jetzt handeln wir auch entsprechend und müssen uns den Vorwurf gefallen lassen, jetzt macht ihr es ja ganz anders als zu Beginn. Ja, das ist auch gut so. Ich möchte auch nicht mehr die Medizin der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts haben. Da möchte ich bitte auch das haben, was heute anerkannte Wahrheit ist.
Frau Raffauf, mich interessiert noch Ihre Haltung zur Kritik von Jürgen Wesser. Haben Sie es ähnlich wahrgenommen? Also wie haben die Medien dieses halbe Jahr Corona begleitet, Ihrem Erleben nach?
Ja, das ist natürlich unheimlich schwer zu sagen, die Medien. Es gibt ja so viele verschiedene. Und
es gibt das herrliche Deutschlandfunk Kultur.
Zum Beispiel. Also ich denke, dass man das sehr, sehr differenziert sehen muss und dass diese Gefahr, dass man so alles über einen Kamm schert und sich so, also dieses Polarisieren, das ist aus meiner Sicht eine Gefahr. Also wir haben ja ganz am Anfang hatten wir so einen kollektiven Schulterschluss. Es gab eine unglaubliche Solidarität. Es gab, glaube ich, 90% der Bürger, die einverstanden waren mit dem, was die Politik entschieden hat. Und was wir jetzt merken oder dann irgendwann gemerkt haben, ist diese Spaltung, weil man das nicht aushalten kann, diese Ambivalenz, die wir haben. Wir haben im Moment so ein Dazwischen, ja, und das müssen wir aushalten. Eine Spannung einerseits, eine Anspannung und dann der Wunsch, weiterzugehen. Und diese Ambivalenz auszuhalten, da tendieren wir dann dazu, uns auf irgendeine Seite zu schlagen. Also und dann eben zu polarisieren. Es ist entweder so oder es ist das Gegenteil. Und das Wichtige ist, denke ich, dass wir gucken, wo ist der Mittelweg? Wie können wir sozusagen zwischen Spannung und Ausleben neu regulieren?
Und Maria Haberl ruft uns an aus Simmerath.
Simmerath, ja, guten Morgen.
Ist das das Simmerath in der Eifel?
Ja, genau.
Ach, das ist schön.
Ja, es scheint auch die Sonne hier.
Sie können wohnen, alle herkommen. Sie wohnen in einem schönen Ort. Frau Haberl, erzählen Sie uns.
Ja, ich habe jetzt erst spät eingeschaltet, muss ich zugeben. Aber ich wundere mich schon die ganze Zeit. Das hört sich alles so an von den Leuten, dass sie, als wüssten sie nicht, dass es ein Infektionsschutzgesetz gibt. Das heißt, der Staat ist verpflichtet, die Menschen vor Infektionen zu schützen, wenn es keinen Impfstoff und auch offensichtlich noch keine wirksamen Medikamente gibt. Meine Frage ist daher, kann ich den Staat verklagen, wenn ich angesteckt werde, weil die Leute denken, das ist eh nur bloß eine kleine Grippe und ich lande dann auf der Intensivstation, werde wochenlang künstlich beatmet, muss, wenn ich Glück habe, bleibe am Leben und muss dann womöglich noch monatelang in Reha das Atmen lernen, das Sprechen lernen und das Gehen wieder lernen. Wie sieht das aus?
Herr Larscheid, ja, kann man den Staat verklagen?
Ach, das wollen viele. Aber es sieht schlecht aus, Frau Haberl. Ich wünsche mir, dass Sie gesund bleiben und dass ein solcher Fall gar nicht eintritt. Und tatsächlich ist es so, der Staat macht ja genau in die Richtung was. Also er richtet Gesundheitsämter ein und sagt ihnen, ihr seid diejenigen, die das Infektionsschutzgesetz umzusetzen haben. Und das tun wir ja nicht erst seit SARS-CoV-2, sondern dass wir im vorbeugenden Infektionsschutz tätig sind. Das ist ja eine Kernaufgabe seit über 150 Jahren. Genau das machen wir und verantwortlich für eine Infektion ist natürlich immer eine konkrete zweite Person. Also Sie könnten natürlich, wenn Sie ein Prozesshansel sind, alle verklagen. Aber Sie haben ganz recht. Ja, natürlich gibt es auch diese staatliche Verpflichtung, andere zu schützen. Das ist ja etwas, was die freiheitsliebenden Schutzablehner im Moment immer wieder auskramen. Niemand beklagt sich, dass der Staat auch das Anschnallen im Auto vorschreibt und er schreibt ja sogar Motorradfahren das Tragen eines Helms vor. Also es gibt ja zahllose Beispiele, wo der Staat schützend für sie tätig wird, obwohl sie doch selber aufgeklärt und erwachsen sind. Und ich lasse das, was Sie sagen, einfach so stehen, weil ich das für eine wirklich kluge Bemerkung halte.
Ja, entschuldigen Sie bitte, darf ich noch hinzufügen?
Ja, natürlich.
Ich habe das deswegen gesagt, weil eben diese Corona-Leugner und diese Maskenschutzgegner genauso tun, als hätte der Staat keine Verpflichtung. Und das wäre nur eine Schikane des Staates, wenn er uns dazu anregt, dass wir uns selber schützen sollen. Deswegen finde ich das so eine irre Situation, dass man dagegen auf der Straße demonstriert, wenn man weiß, dass es die staatliche Pflicht ist, dass er uns dazu anhält, uns vernünftig zu benehmen. Deswegen habe ich das gefragt.
Frau Raff, auf das, was Frau Haberl erzählt, führt ja nochmal zu diesem Thema, was passiert, wenn Fakten von Virologen auf Gefühle und Befindlichkeiten prallen. Also etwas nicht kontrollieren zu können, verunsichert und macht Angst. Wieso glauben Demonstranten, dass ihr Protest sie sicherer macht?
Ja, das ist ja erstmal so ein Weg aus der Ohnmacht heraus. Das Gefühl, ich bin nicht ausgeliefert und ich kann etwas tun. Also ich sag mal so, am Anfang konnte man auch vielleicht den Wunsch, ganz viel Toilettenpapier zu kaufen, erstmal als aktiven Umgang auch interpretieren. Also ich mache was und in der Gemeinschaft bin ich auch nicht mehr alleine. Also es ist auch was gegen die Einsamkeit. Da sind noch andere mit mir auf der Straße. Also es ist erstmal einfach nur so zu verstehen. Und dann natürlich zu gucken, hilft das, ja? Erstmal hilft es den Menschen. Und gleichzeitig wollen wir sie ja vielleicht auch abholen. Oder manche sagen, okay, wie können wir das sozusagen konstruktiv begleiten? Oder was kann man jetzt daraus machen aus dieser Haltung? Ja?
Frau Haberl, wie erging es Ihnen in diesem halben Jahr? Also welche positiven Erfahrungen haben Sie vielleicht auch in dieser Ausnahmezeit gemacht?
Also ich bin bis jetzt zum Glück ganz gut durchgekommen. Ich habe mich wirklich so gut wie möglich an die Regeln gehalten mit Maske, Handschuhe, Abstand. Das hat also für mich war das kein Problem. Und ich wundere mich auch, dass das in einem Land, nicht nur in Deutschland, es auch aus Österreich, wo ich herkomme, dass ausgerechnet diejenigen Leute, die mit der Demokratie ein Problem haben, dass die dann gerade auf Freiheitsrechten bestehen, die sie aber, wenn sie, glaube ich, selber an der Macht wären, gleich sofort abschalten würden. Das ist ein vollkommen irrationaler Zustand.
Frau Raffauf, ich habe das ja vorhin schon gesagt, also von der Politik müssen schwierige Entscheidungen getroffen werden. Wie kann man um Vertrauen werben und auch um Verständnis dafür, dass man vielleicht manchmal einen falschen Weg einschlägt und nach 6 Monaten sagen muss, wir werden viel zu verzeihen haben oder viel zu entschuldigen haben?
Also ich habe leider die sehr schlechte Nachricht bekommen, dass mein Maler, der mir im Vorjahr den Bodenbelag erneuert hat, dass der mit 55 Jahren hier in Simmerath sich angesteckt hat, der 8 Wochen im Koma lag und der dann verstorben ist.
Ja, ja.
Ohne Vorerkrankungen, und eine Obduktion hat ergeben, dass also nicht nur die Lunge beschädigt war, sondern auch die Nieren, ja, und das Gehirn. Also das ist für mich schon ein Alarmsignal, dass, ja, es wirklich ernst ist.
Ja.
Dass das kein Spaß ist, wenn, ja, jemand sagt, jetzt bitte seien Sie vernünftig, halten Sie sich an die Regeln.
Ja.
Es könnte auch schief gehen, ne? Es könnte dumm ausgehen.
Frau Habel, erstmal vielen Dank für diesen Anruf aus Simmerath. Frau Raff, auf Ihre Antwort auf, ja, meine Frage.
Ja, also ich fand erstmal den Satz, wir werden uns viel zu verzeihen haben, einfach richtig. Und genau so ist das. Und das finde ich auch wichtig. Und gleichzeitig ist natürlich für die Politik wichtig, auch zuzuhören und alle Gruppen anzuhören und alle Aspekte versuchen mit einzubeziehen und auf die Leute zuzugehen. Und dann natürlich zu sagen, okay, wir müssen kleine Schritte machen. Das heißt, wir sind in so einer Experimentierphase. Wir müssen ausprobieren und wir müssen gucken. Und wir müssen uns vielleicht auch, wenn wir irgendwie einen falschen Weg eingeschlagen haben, wir müssen uns korrigieren. Und da brauchen wir auch natürlich Vertrauen, auch von allen Menschen.
Unser Umgang mit 6 Monate Corona, Thema bei Deutschlandfunk Kultur, und am Telefon ist aus Erlangen Kemal Özulgun. Schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Tag allerseits.
Grüß Sie.
Guten Tag.
Was haben Sie gelernt, Herr Özulgun, in diesen 6 Monaten?
Ja, ich möchte auf eine andere Perspektive hinweisen. Wir hatten vor der Corona, also so habe ich unsere Gesellschaft wahrgenommen, eine sehr gehetzte Gesellschaft. Viele Leute haben geklagt und gesagt, also sie kommen jetzt zu nichts und das alles ist so stressig. Und eigentlich haben wir uns etwas Ruhe gegönnt oder gewünscht. Und jetzt hat Corona uns diese räumliche Möglichkeit gegeben, ein bisschen über uns selbst und über den Umgang mit der Umwelt, mit unseren Mitbürgern nachzudenken. Das ist, ich habe eine Großmutter gehabt, Allah sei ihr gnädig. Die hat immer einen schönen Satz gesagt, in allem ist etwas Gutes.
Mhm.
Und haben wir die Möglichkeit, dass auch dieser Corona als Chance zu sehen, als etwas, wo wir unsere Gesellschaft, auch unser eigenes Leben mal hinterfragen können, diese zeitliche Möglichkeit und Rahmen haben und zu sagen, ist das alles richtig, wie wir mit Umwelt umgehen, mit unseren Mitbürgern umgehen und so weiter und so fort. Und das habe ich gelernt, dass ich da diese zeitlichen Möglichkeiten hatte, auch mal über viele Dinge nachzudenken. Und ich denke, dass es auch gesellschaftlich gut wäre, das auch als eine Art Chance zu sehen, wenn man dazu, wie gesagt, imstande ist. Das wäre natürlich ein Gewinn.
Glauben Sie, dass sich das halten wird, Herr Özulgun? Glauben Sie, dass wir in den nächsten Monaten, Jahren dieses Positive, also Sie sehen das ja auch so als Chance zur Entschleunigung, zum Nachdenken.
Ja, das sehen ja viele Leute nicht als positiv. Mittlerweile haben wir alle, sehen wir das als großes Katastrophe und so weiter und so fort. Ich möchte nur, dass es Ereignisse gibt, in der Weltgeschichte gab es verschiedene, wo man auch erkennen kann für die Gesellschaft, für uns selbst auch, was läuft falsch in meinem Leben, in meinem privaten Leben oder im gesellschaftlichen Leben. Mhm. Und dass man das mal hinterfragt und auch die, vielleicht auch die Medien die Möglichkeit haben, mal auf diese Dinge hinzuweisen, was bei uns eigentlich falsch läuft. Ich sehe das ja.
Ja, Herr Özulgun, ich würde so gerne Herrn Laschet und Frau Raff auf in den letzten Minuten unserer Sendung die Gelegenheit bitten, darauf zu antworten, weil das so ein schöner Schlussaspekt ist von Ihnen.
Ja.
Herr Laschet.
Ja, ich schließe mich dem an. Das ist wirklich was Schönes, was Sie sagen. Und ich hoffe, dass das für ganz, ganz viele zutrifft. Und ich weiß, dass viele das trotzdem mit Bauchkrummeln auch hören, weil das in ihrem Leben vielleicht gar nicht so ist. Das wäre auch mein Wunsch, dass wir irgendwie auch gestärkt aus dieser ganzen Zeit hervorgehen. Wir haben anfangs vor allem so viel Schönes erlebt, wo Leute sich unterstützt haben, Nachbarn unterstützt haben. Lasst es doch weiterleben. Ja? Kümmert euch doch weiter um die, die in eurer Gegend sind, die Menschen, die euch unmittelbar umgeben. Ihr müsst nicht gleich die ganze Weltgeschichte verändern, aber ihr könnt in eurer Umgebung, in eurem Haus, in eurem Dorf, in eurer Nachbarschaft so viel anderen Gutes tun. Das könnt ihr auch nach Corona noch. Und davon profitiert die Welt im Kleinen wie im Großen. Dass natürlich die ganzen Unzulänglichkeiten auch in den Vordergrund geschoben werden können, ist möglich, aber ich glaube, dass das kein Prinzip ist, was auf Dauer trägt. Deshalb bleibt bei euren guten Ideen.
Frau Raff auf.
Ja, wir kommen ja eigentlich vorher aus einer Zeit, wo wir das Gefühl hatten, alles ist möglich. Also ich immer so ein, gab ja so eine Art Machbarkeitswahn und auch ein Perfektionismus. Und mit dem Smartphone ist alles zu regeln. Und dann werden wir völlig ausgebremst und wollen das Alte so gerne zurück. Und ich sag mal so, das Alte ist natürlich wirklich mega hartnäckig. Aber es ist wichtig, wenn wir jetzt schaffen, wirklich mehr oder weniger gezwungen, erstmal, aber dann später freiwillig, zu sagen, okay, wir schrauben mal unsere Ansprüche runter und wir gehen der Spaltung entgegen. Wir gucken, wie wir verbinden können und versöhnen können. Das wäre natürlich richtig toll.
Also welche Haltung könnte helfen, gelassener zu werden?
Ja, und auch die Ansprüche runterzuschrauben. Also sagen wir mal, kleinere Schritte sind auch schon ein Erfolg. Also aus dem Alles-oder-Nichts-Denken raus, sondern wirklich differenziert gucken, kleine Schritte.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die kleinen Schritte, die wir heute gemeinsam mit unseren Hörerinnen und Hörern, zuletzt mit Kemal Özulgun aus Erlangen in Bayern, gemacht haben. Vielen Dank an alle, die angerufen haben. Danke, Elisabeth Raffauf, Psychologin aus Köln, und Patrick Larscheid, Leiter des Gesundheitsamtes in Berlin-Reinickendorf.
Ja,
toi, toi, toi,
gern.
Bei allem, was jetzt noch so kommt. Dankeschön.
Danke.
Tschüss. Ihnen.